Hallo und herzlich willkommen, liebe Hundefreunde. Mein Name ist Sebastian Schäfer. Ich bin Doppelweltmeister im Mondjuring-Sport. Hier auf meinem Kanal dreht sich alles um die moderne Erziehung und Ausbildung von Sport- und Diensthunden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hundefreunde. Es gibt endlich wieder eine neue Podcast-Folge. Und wenn alles richtig gut geht, gibt es diese Folge nicht nur als Podcast, sondern auch auf YouTube, weil wir zeichnen hier mit Video auf. Und ich habe mir jemanden eingeladen. Ich habe sie nur kurz vom Sehen her gesehen. Ist von einer Bekannten von mir, die Frau, stimmt das, Julia?
Ja, richtig.
Ja, richtig.
Und verheiratet.
Richtig. Und ja, ich habe euch durch dummen Zufall besuchen können, weil ich, als ich das Seminar mit dem Dennis in Bochum gegeben habe, ich 5 Minuten von euch entfernt gewesen bin, ihr mich gesehen habt und gesagt habt, deine Frau gesagt hat, die Nicole gesagt hat, Basti, komm noch mal vorbei, wir wohnen gleich um die Ecke, warum sagst du nichts? Ja, aber schon ein bisschen was über dich erzählt. Jetzt stell dich doch mal kurz vor. Du bist die Julia. Sorry, ich und mein Name, das Gedächtnis. Julia, stell dich doch mal kurz vor. Was machst du und warum sitzt du bei mir im Podcast?
Ja, super gerne. Ja, genau. Wir haben uns noch nicht besonders oft gesehen, aber es hat sofort von den Thematiken, die wir da abdecken möchten und worüber wir uns auch heute unterhalten möchten, super gepasst. Ich bin gut knapp 40, habe auch schon so ein paar Dinge in meinem Leben jetzt gemacht. Bin ursprünglich Polizeibeamtin gewesen, circa 10 Jahre lang, war viele Jahre Hundesportlerin im Schutzhundesport, aber jetzt schon gar nicht mehr aktiv seit circa 8 Jahren. Habe damals neben der Polizei aber noch eine weitere Ausbildung gemacht, und zwar im Hundebereich als Hundephysiotherapeutin. Also ich bin jetzt schon über 15 Jahre mit meiner hundephysiotherapeutischen Praxis aktiv. Und dazu hat sich dann so das eine oder andere weitergesellt im Pferdebereich. Meine Frau und ich, wir führen ja, weil wir jetzt inzwischen hauptberuflich seit einigen Jahren selbstständig sind, ein Unternehmen im Pferdebereich für die Reha, also die Gesunderhaltung der Pferde, die Hundepraxis, also auch da in der Rehabilitation von Hunden. Und wir haben inzwischen ein Ausbildungszentrum für Hunde- und Pferdetherapeuten im Bereich der Physiotherapie und der Osteopathie aufgebaut. Und ja, bilden da entsprechend eben auch zukünftige Therapeuten mit aus.
Mega, ja. Das hört sich richtig, richtig gut an. Ich habe mir ja da eure Anlage angesehen. Also so ein kleiner Pony-Wendy-Hof ist das nicht. Also das ist schon das ist ein Lebenswerk, das Ding. Also muss ich echt sagen, Chapeau, was ihr euch da geschaffen habt. Finde ich ja mega, auch mit den ganzen Leuten, die ihr da habt. Das muss natürlich auch alle so ein bisschen zusammenpassen. Also richtig, richtig gut. Ich habe schon so ein paar Sachen, ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht. Ich habe es ja auch von der Nicole gehört, was sie so über dich oder deine Arbeit erzählt hat. Und sie hat dann mich schon immer so ein bisschen getriggert. Das sind doch eigentlich auch immer so deine Schwerpunkte. Und wir haben heute das ganz gute Thema. Du hattest letzte Woche ein Reel dazu gemacht. Wir haben heute das Thema Ball beim Gebrauchshund. Und Nicole hat gleich gesagt,
das hast du jetzt nett formuliert.
Nicole hat direkt gesagt, Basti, das ist doch genau dein Thema. Darauf hackst du dort doch immer drauf rum. Und ich finde das hochinteressant. Ich bin absoluter Physiotherapeuten. Ich nenne es jetzt mal wirklich Junkie, was das angeht, weil die Gesundheit meiner Hunde, also ich erwarte, ich habe natürlich eine wahnsinnig hohe Erwartung an meine Hunde, was die leisten sollten, nicht müssen, sollten. Klar möchte ich natürlich auch entsprechend Resultate haben für gute Arbeit. Das bedeutet aber auch, dass die ganze Muskulatur, Verklebung und so weiter, also ich bin da auch relativ gut im Thema drin, weil meine zwei, ich nenne es jetzt mal meine zwei besseren Hälften im Background auch aus der Physiotherapie rauskommen, sind halt leider nicht so gerne, die wollen sich noch nicht gerne so in der Öffentlichkeit zeigen. Und mir ist auch immer wichtig, andere Meinungen zu hören und über den Tellerrand hinausschauen, weil nur zusammen kannst du letztendlich das Wissen erlangen und weitergeben, beziehungsweise auch optimieren, um natürlich ganz, ganz viel von deinem besten Freund, dem Hund, zu haben. Ja, Thema Ball. Erzähl mal, was dich da so, darf ich es mal sagen, triggert oder belastet oder was du festgestellt
Ja.
hast? Hau mal raus.
Ja, super gerne. Also das Thema Balljunkie, so habe ich es ja genannt, bei mir auch in meinem Video auf Instagram, auf unserer Anni-Webseite, das ist das Ausbildungsinstitut. Und ich habe das mit Absicht bei unserem Ausbildungsinstitut integriert, weil ich der Meinung bin, auch wir als Therapeuten haben einfach eine Aufklärungspflicht. Und Aufklärung bedeutet immer, dass wir präventiv handeln möchten, dass eine Problematik gar nicht erst entsteht. Und ich hatte einfach wieder ganz akut einen Fall bei mir in der Hundepraxis, wo ich solch einen Bällchenhund hatte. Bällchenhunde, ich würde es jetzt einmal für den Kurzeinstieg grob formulieren, sind für mich einfach die Hunde, die 50 Mal, 100 Mal hinter dem Ball hinterhergeschickt werden, damit der Hund ausgelastet wird und der Hund einen schnellen Sprint hinlegt, einen harten Stopp macht, den Ball abholt und den Besitzer wiederbringt, damit möglichst schnell, möglichst weit der Ball wieder geworfen wird. Und die Problematik, die dabei entsteht, ist natürlich gesundheitlich katastrophal. Also neben dem Mentalen, wo ich auch gleich gerne deine Meinung mal zu hören würde, gibt es halt den gesundheitlich-körperlichen Bereich, wo massive Arthrosen entstehen, wo sich viele Besitzer überhaupt keine Gedanken drüber machen und auch der Hundebesitzer mir wieder sofort sagte, warum hat mir das denn vorher niemand erklärt? Die Problematik, dass der schnelle Sprint, der harte Stopp, dann gibt es die verschiedenen Stopparten, wie die Hunde den Ball wieder aufnehmen wollen, die Zehengelenksarthrosen, die dadurch entstehen, dann die Karpalgelenksarthrosen, also quasi einmal die Gelenke darüber liegend, bis hin zu den Ellenbogengelenksarthrosen. Und bei dem Hund war es tatsächlich auch so massiv, dass er auch Arthrosen im vorderen Brustwirbelbereich entdeckt hat, also der Tierarzt. Und sagte, sowas hat er in der Form, in der Massivität auch noch nicht gesehen. Auch schon Veränderungen im Lendenwirbelbereich, weil natürlich nicht nur die Vorhand stark belastet wird, sondern durch den harten Stopp, das auch durch den gesamten Körper geht. Und ja, das ist einfach eine Thematik, wo auch die Verzweiflung des Hundebesitzers für mich einfach immer wieder ein Zeichen ist. Es wird nicht genügend aufgeklärt und es wird auch meiner Meinung nach viel zu sehr verharmlost, was so ein Bällchenspielen eigentlich für Folgen hat.
Ich habe schon die ersten Punkte. Ich glaube, du hast es schon zwischendrin gesehen, dass ich schon die ersten Notizen gemacht habe.
Ja.
Boah, ich krieg grad, ich hab, mir läuft gerade so ein bisschen kalten Rücken runter, wenn ich das höre, weil das sind ja die Erscheinungen, von denen du gerade sprichst. Das sind ja erstmal so die Verschleißerscheinungen im Körper. Ich sag mal, der erste Verschleiß beim Hund, der beginnt ja ganz woanders.
Ja.
Und der beginnt da oben drin. Also ich rede, wenn man Ball-Junkie sagt, dann ist das auch wirklich gemeint. Und man redet mittlerweile in der Wissenschaft von einem Suchtverhalten. Ich habe eine Bekannte von mir, die Clara, die hat einen Artikel dazu geschrieben in einem Buch mit zwei Leuten zusammen. Da hat man das an. Sie hat ihn mir schon weitergeschickt. Ich habe ihn leider noch nicht gelesen. Und ich würde meinen, die haben das an Mäusen oder Ratten beobachtet oder aus Studien haben die sich das rausgezogen. Und wie sowas zum Beispiel auch, wenn man Sachen entzieht oder Sachen, denn das Tier damit belastet. Und das kann man sehr gut auf dem Hund adaptieren. Und das hat auch der, jetzt komme ich nicht. Der Ganzloser hat das bereits auch in einem seiner letzten Vorträge gesagt, dass man, wenn man gerade Hunde zu viel mit dem Bällchen beschäftigt, dass man schon von Suchtverhalten reden muss. Und das geht ganz, ganz schnell. Und da muss ich noch gar nicht weit gucken. Dann kann ich schon bei mir anfangen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert in der Hundeausbildung. Da ist mir das Bällchen jämmerlich auf die Füße gefallen. Werde ich allerdings nochmal im weiteren Verlauf des Videos drauf zukommen, wenn ich so über Erfahrung spreche. Bei was ich jetzt sofort eingrätschen möchte, das ist zu dem Thema Auslastung. Und das ist der größte Irrglaube, den es gibt, dass ich den Hund mit dem Bällchen auslaste. Die Problematik ist an dem Ball, man sieht das ja überall auf Instagram, wie ganz viele Bällchen spielen und immer Bällchen in der Hand haben, die alle toll Fuß laufen. Wenn das Bällchen nicht mehr da ist, ist für mich immer die Frage, funktioniert das noch oder funktioniert das nicht? Und das ist immer die hohe Kunst der Hundeausbildung, das ist das eine. Den Hund damit auslasten, ist das andere. Und das halte ich für eine brandfatale Sache, da die Erwartungshaltung des Hundes nach mehr immer höher wird, obwohl der körperlich total, und es gibt Hunde, die sind körperlich total am Ende. Mit denen spielst du jeden Tag 10-mal Ball. Das machst du 3 Tage lang. Am vierten Tag ist der Hund körperlich eigentlich fix und fertig, steigt dir aber schon vorm Spazierengehen so jämmerlich auf die Füße und macht so ein Theater, weil die Erwartungshaltung für den Hund so hoch ist, endlich wieder Ball spielen, jagen, wilde Sau machen, dass der sich selber gar nicht mehr im Griff hat. Und da entstehen ganz, ganz viele Probleme. Und ich rate den Leuten, die sowas anfangen, lasst mal, die Hunde werden euch auch die ersten Tage jämmerlich aufs Dach steigen. Wenn ihr das aber mal 2 oder 3 Tage weggelassen habt, werden die automatisch wieder ruhiger. Und da kommen die auch das erste Mal zur Entspannung. Allerdings kommt jetzt die große Warnung dazu. Das Ding kann auch nach hinten losgehen. Es gibt Hunde, die fangen an, sich komplett geistig und mental so zu verlieren, dass die sagen, du gibst mir das Bällchen nicht, dann hole ich das mir. Und die haben euch schneller die Hosen und die Jacke ausgezogen, als man gucken kann. Und das ist jetzt mal so für mich der erste Überblick zu dem Thema Bällchen.
Ja, das, was du gerade beschrieben hast, von dem Udo Ganzloser, ich glaube, der hat sogar ein Buch dazu geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, Pubertät und Sucht oder
Ja,
Suchtverhalten beim
ja,
Hund.
ja, ja. Da ist das drin, der
Das ist,
Artikel. Da ist der
ja,
Artikel
das
drin.
ist ja einfach ganz wichtig, auch für die Hundebesitzer einfach mal zu verstehen, dass gerade in der Pubertät beim Hund ein totales Hormonchaos stattfindet. Und das, wie Suchtverhalten entsteht, das entsteht ja meistens aufgrund von dieser Dopaminsucht, also das Glückshormon, was dabei mit ausgeschüttet wird, wenn der Ball geworfen wird. Der Hund kann hinterherhetzen, kann jagen. Also ich habe im Vorfeld recherchiert, was für Mythen es denn dazu gibt. Unter anderem wird es als, der Hund empfindet sehr viel Spaß dabei. Also dieses Thema der Verharmlosung ist da einfach auch bei Google, egal in welchen Suchmaschinen sich bewegt oder in welchen Foren, diese Verharmlosung, dass der Hund Spaß dabei empfindet, ist wirklich traurig. Weil diese Dopaminausschüttung kann natürlich zu einem Suchtverhalten führen, dass der Hund immer wieder dieses Glückshormon freisetzen möchte und sagt, hey, ich brauche das, das fühlt sich richtig gut an. Vor allem benötigt er es in Anführungszeichen ja auch, weil extrem viel Adrenalin mit stattfindet. Der Hund kommt ins Jagdverhalten, möchte gerne seine Beute haben, gibt sie wieder ab. Also er kommt aber nicht zum reellen Erfolg und hat sehr viel Stress. So, was möchte man bei Stress? Sich wieder gut fühlen. Hat also wieder diesen Kreislauf, wo es immer wieder von vorne anfängt. Und da wird natürlich alles ausgeschaltet, was nebenbei noch sinnvoll wäre, nämlich Grunderhaltung. Wie bewege ich mich überhaupt? Oder ist mein Körper eigentlich schon erschöpft? Oder auch jegliche soziale Kompetenz. Ja, also Interaktion mit dem Hundeführer, mit dem Hundebesitzer Das findet ja nicht mehr statt. Da kann ja im Grunde genommen auch die Ballmaschine hingestellt werden, die den Hund da mit seinem Trieb befriedigt. Wie siehst du das? Begegnet dir die Problematik häufig?
Wöchentlich. Also ich habe wöchentlich mittlerweile Anfragen von Hundebesitzern, die mit ihren Hunden nicht mehr klarkommen, weil die überborden. Und das zum Teil, und ich muss es wirklich sagen, die Hunde sind noch kein Jahr alt.
Ja.
Also ich habe selber ein, das ist jetzt für mich eigentlich der, oh, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, der krasseste Fall gewesen, ein sehr großrahmiger Hund. Der hat, muss viel Welchenbeschäftigung, ganz wichtig, weil man das so gesehen hat, auf ganz von bei Leuten auf Instagram, die ganz, ganz viele Follower haben, die machen ganz viel hier immer,
Ja.
sind rot-schwarz gekleidet. Jetzt, jeder weiß, wer, wen ich meine. Ich halte das für eine brandfatale Sache, wenn man das nicht steuern kann. Und diese Geschwindigkeit, das sieht alles geil aus, macht aber die Hunde im Kopf kaputt. Und das Problem ist, ich habe da einen Hund gehabt, das ist ein junger Hund gewesen, ein sehr großrahmiger Hund. Und gerade diese großrahmigen Hunde, ich habe selber sehr großrahmige Hunde, gerade der Chap, der so ein richtiger Panzer ist, der Mad Max, der hat jetzt gerade zum Schluss nochmal nachgelegt, der ist mehr in die Breite gegangen. Ich bin ja, ich habe einen gewissen Anspruch an den Gebrauchshund, auch an die Genetik, die da drin steckt und Gesundheit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Allerdings möchte ich auch den Hunden am Anfang nicht mehr zumuten als möglich. Also ich muss jetzt nicht, dass der Hund ewig lange Sprints macht, ganz viel springt und so weiter. Das muss der Hund alles am Anfang gar nicht machen. Die technischen Elemente hin und hopp zurück, das reicht mir erst mal zu. Aber gerade dieses Bällchen werfen findet ja bei mir das erste Jahr eigentlich fast überhaupt nicht statt. Weil ich möchte eigentlich, dass die Gelenke sich erstmal schön entfalten können. Die ganzen Wachstumsfugen habe ich auch schon bei Hunden
Genau.
gesehen, dass sich die Wachstumsfugen verschoben haben, weil ich gerade das Thema habe, Wachstumsfugen. Kann ich dich mal daran erinnern, Thema Boxer, Wachstumsfuge, Schädel, muss ich dir was erzählen dazu? Das können wir aber dann
Okay.
extra machen oder wir nehmen eine extra Runde raus,
Ja.
weil das passt jetzt gerade
Ja.
überhaupt nicht hier rein, aber das ist ein ganz interessantes
Okay.
Thema. Dass die Wachstumsfugen alle da sind, wo sie sind. Und das Problem ist bei den Gebrauchshunden, und gerade wenn du die schon zum Balljunkie gemacht hast, sehr früh, und da irgendwo Verspannungen entstehen und Schmerzen entstehen, die setzen das in den Ball um, werden noch schneller. Das ist ein Akt, das nennt sich einen Aktivierungsreiz. Das ist genau das Gleiche, was man, als es erlaubt war, mit einem Stachel gemacht hat. Einen Aktivierungsreiz gesetzt, um den Hund noch leistungsfähiger zu machen. So. Das müssen aber keine Schmerzen sein, dass der Hund stirbt. Das reicht einfach zu, dass das wie Verspannungen sind. Das ist wie, wenn einer neben uns steht und praktisch auf Bewegung oder auf ruhig sitzen immer so, wenn uns so mit dem Finger antippt und sagt so tick, tick und irgendwann sagst du, oh, jetzt lass mich in Ruhe. Ist genau das Gleiche. Das löst man beim Hund aus. Und dieser Hund musste last but not least dann auch noch tolle Fotos machen im Springen. Die wollte das haben für ihren Hund. Hat den Ball hochgeworfen. Und Ende vom Lied ist gewesen, dass der zweimal so schräg auf dem Rücken aufgekommen ist, das Sakralgelenk verschoben ist. Und er hat diesen Schmerz direkt in die Hundeführerin umgesetzt. Also der Hund ist beim nächsten Spazierengehen direkt raus, ist hier an die Wäsche und hat ja mit 10 Monaten einfach mal komplett die Hosen ausgezogen. Aber richtig. Sie ist zu mir ins Training gekommen, hat gesagt, Basti, folgendes Problem. Entweder ich kriege den Hund geregelt, weil der hat mit 10 Monaten schon richtig Löcher gemacht. Also das war nicht bloß so, sondern der hat richtig massiv Löcher gemacht. Und ich habe mir den Hund angeguckt. Ich sage, lauf mal raus mit denen. Und ich habe mittlerweile einen sehr guten Blick. Also ich achte auch bei Hunden drauf, wenn ich Schutzdienst mache. Dadurch, dass ich Monitoring mache, müssen die natürlich gerade beim Bein stellen, Kopf rechts und links drehen. Sehe ich schon, ob die irgendwo im Griff entlasten, ob denn, wenn der nicht voll ist, oben die obersten Halswirbel können da oft ganz oft verantwortlich sein dafür. Aber das wäre auch mal zu einem anderen Podcast. Ich glaube, machen nicht die letzte Folge hier. Sehe ich schon, dass da Probleme entstehen können. Bei dem Hund ist es so gewesen: Sakralgelenk verschoben und ein Brustwirbel. Und ich habe das gesehen, sie kam raus, Gandel, das hat mir schon gar nicht gut gefallen, weil der etwas sehr bucklig war. Ein Wirbel stand ab und du hast schon gemerkt, wie der immer weiter zusammenging und danach ist der explodiert. Schon einfach nur durch diese durch diese normalen Schritte und durch das Ballwerfen ist letztendlich das Verhalten mit Jackpot bestätigt worden. Und jetzt interpretiere ich mal. Also ich kann das nicht hundertprozentig sagen. Ich interpretiere das einfach mal so in die Handlungskette rein, weil das war dann auch mein Lösungsvorschlag, was ich ihr gegeben habe, wie sie das lösen kann, weil das ist das Erste gewesen. Du fährst zur Marina, zu meiner Kollegin, die ist da, lässt sofort den Hund behandeln und danach gucken wir uns den wieder an. Ich habe den Sohn noch gar nicht angefasst, weil wenn der Hund ein Schmerzbild hat, habe ich eine total falsche Wahrnehmung vom Hund. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das macht dem Hund doch Spaß. Nur weil der Hund schnell ist, so mit dem Pinsel wedelt und die Ohren so stehen und er immer schneller und schneller wird, muss denn das noch nicht Spaß machen? Der kann auch so in
Ja.
der Aktivierung drin sein durch Schmerzimpulse, dass der schneller und schneller wird. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Viele Leute interpretieren ihre Denkensweise in den Hund und vergessen, wir müssen eigentlich lernen zu denken, wie der Hund denkt und nicht unsere Denkensweise in den Hund hineininterpretieren. Und das ist das Schlimme an der Sache und das brandfatale. Ja, wir
Ja,
konnten
das
dem
ist
Hund
eigentlich ein sehr
helfen.
schöner Satz,
Ja,
den du da genannt hast.
wir konnten dem Hund helfen und danach ist der innerhalb kürzester Zeit normal gewesen wieder. Und sie musste ihre komplette Ausbildung aber komplett überdenken.
Ja, im Grunde genommen beschreibt es ja eigentlich nur das, was man sich so oder so wünschen würde, dass
Ja.
man vom Hundebesitzer erwartet, dass er seinen Hund beobachtet und Hundeverhalten, also am Ende des Tages ist es ja nichts anderes als eine Kenntnis darüber, was ist normales soziales Hundeverhalten, was sind Triebe und wo bewege ich mich gerade? Ist das jetzt gerade in der Norm? Passt das zu dem Normalverhalten meines Hundes oder verändert sich gerade das Verhalten in eine Richtung, die theoretisch keinen Sinn macht? Also habe ich irgendwo einen Fehler im System,
Gebe ich
um
dir
dann eben
vollkommen recht.
nachzuschauen, wo. Ja.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Zum Thema der Wachstumsfugen, da würde ich einmal noch kurz mit ergänzen, weil ich es
Hau
so
raus,
wichtig
hau raus.
finde. Ich finde es super wichtig, das anzusprechen, weil du sagst ja, gerade die jungen Hunde haben so oft schon dieses Balljunkie-Thema. Die Wachstumsfugen oder das Schließen der Wachstumsfugen ist ja ein mega wichtiger Prozess im Wachstum des Hundes. Je nach Rasse, große oder kleine Rasse, zwischen 8 und 12 Monaten, 14 Monaten schließen sich die Wachstumsfugen. Das heißt, dann ist der Hund theoretisch fertig, in Anführungszeichen, vom knöchernen System. Die Muskulatur, die braucht einfach noch mal ein bisschen was mehr Zeit, um sich dem auch dann mit anzupassen, wenn der Hund gewachsen ist. Aber was durch eine Überlastung entsteht, ist oftmals eine Entzündung der Wachstumsfugen. Und das ist dieser Schmerzreiz, den du jetzt wahrscheinlich auch meintest, der damit ausgelöst wurde. So über einen längeren Zeitraum wurde eine Überlastung mit in die Wachstumsfugen reingegeben durch Bällchenspielen oder. Und darüber hat der Hund immer so einen latenten Schmerz. So eine latente Schonhaltung, die vielleicht mal eingenommen wird, ohne dass wir schon eine Lahmheit haben. Das muss nicht sofort der Hund sein, der auf drei Beinen da steht, sondern wenn da vielleicht auch beide Vorderläufe wehtun und die Wachstumsfugen leicht latent schmerzen, dann haben wir einen Dauerschmerz. Und ne, dieses mal eben antippen, wie du es angesprochen hast, das ist dann schon so ein bisschen, dass der Hund sagt, nerv mich nicht. Muss das jetzt sein? So, und dann kommt mal noch ein stärkerer Impuls mit drauf und dann tut es auch mal ein bisschen mehr weh. Deswegen Wachstumsfugen, gerade junges Alter, wichtig zu wissen, was für Bewegungen mute ich meinem Hund zu, wie kann ich gesunderhaltend arbeiten. Und da würde ich auch noch eine Sache einmal mit einfließen lassen. Man hat ja immer gesagt, um Gottes Willen nie frühzeitig mit jungen Hunden joggen gehen. Bin ich ein bisschen anderer Meinung? Ich habe ja viele Jahre selber Schutzhunde geführt. Ich habe im Diensthundebereich mitgearbeitet. Ich habe auch Mallis mit in den Dienst mit verkauft ans Land oder an den Bund und habe schon mit den jungen Mallis immer langsam angefangen anzutrainieren. So, für mich ist Joggen nämlich nicht, dass ich sofort die 5 Kilometer laufe, sondern Joggen ist einfach eine gleichbleibende Trabbewegung, um den Sehnenbandapparat und den muskulären Apparat zu stärken und die Faserrichtung schon passend mit vorzubereiten für nachher eine stabile, schnelle Arbeit. Und Joggen ist keine massive Stoppeinheit, kein schneller Sprint. Es ist meiner Meinung nach eine unfassbar gute Vorbereitung, wenn auch junge Hunde, und da können die mit 4 Monaten schon anfangen, dass man so ein paar Trabeinheiten immer mit integriert und sowas auch nachher weiter mit ausbaut. Einfach um Stabilität vorherrschen zu lassen für weitere Belastungen. Deutlich besser als zu sagen, ich gehe nur im Schritt spazieren oder lass den Hund hier mal eben schnell toben mit dem Nachbarshund. Darüber habe ich keine Stabilität.
Sagst du was, gerade was ganz Wichtiges? Ich habe irgendwo in einer Instagram-Story, ja, Instagram-Story, habe ich hier ein Odo mit 6 Monaten schon am Fahrrad mitgehabt mit den Mallis. Und da hat mich jemand, haben mich zwei oder drei Leute angeschrieben, wie ich doch den jungen Hund schon am Fahrrad mitlaufen lassen kann. Das sei ja Tierquälerei. In meinem Welpenkurs habe ich es drin. Da erkläre ich genau, wie ich Fahrradfahren anfange. Und wie viel ich mit dem jungen Hund Fahrrad fahre. Ich sage immer, pro Monat so und so viele Minuten läuft der Hund am Fahrrad mit. Und das in einer lockeren Trabgeschwindigkeit und das an der Halsung, am Halsband, an lockerer Leine. Weil ich gehe zum Teil manchmal mit 4, 5 Hunden am Fahrrad fahren und da laufen die Videoorgelpfeifen nebendran her. Also es ist mir ein sehr großes Bedürfnis, dass die Hörner am Fahrrad aber auch nicht rumballern dürfen. Wenn ich da mal sage, es geht so einen Hügel hoch und ich möchte die mal ein bisschen ziehen lassen, kann ich mal sagen, komm, jetzt können wir mal ziehen, da ziehen die mich mal 20, 30 Meter am bösen Halsband, so breit ist. Ja, da ist noch kein Hund kaputt gegangen. Die stehen dann auch nur oben, null, überhaupt nicht. So fange ich das mit den Hunden schon ganz früh an mit Fahrradfahren. Das ist vollkommen normal. Und ja, die Mallis laufen danach, wenn ich mit dem Hund zurück bin, mit dem Kleinen, laufen die nochmal eine große Runde mit mir mit dem Fahrrad. Fahren die eine große Runde. Was ich bei jungen Hunden ganz oft sehe, die, also ich fahre auch nicht jeden Tag, das mache ich meistens so, ich habe so einen Ausdauerplan. Welpe sage ich immer 2 bis 3 Mal die Woche. Ob ich den Hund jetzt mit irgendwelchen Hunden draußen rumgasen lasse, übers Feld gasen lasse wie ein Wilder und irgendwann, ja, sie wollen sich natürlich auch ausleben. Das kann man nicht bloß mit Erziehung alles unterdrücken, das geht nicht. Sie wollen das auch mal ausleben. Sie wollen auch mal untereinander kappeln. So ein gewisses Sozialverhalten ist mir wichtig, gezielt, solange das ruhig ist. Das darf der. Wenn ich den allerdings blöd auf dem Feld rumrennen lasse, ist mir die Gefahr doch viel zu groß. Bei unseren warmen Wintern, die wir haben, unsere Felder sind voll mit Mauselöchern. Da ist doch schneller ein Fuß da drin und abgerissen, als wir gucken können. Und bei so einem jungen Hund halte ich das auf noch viel fataler. Mir ist es jetzt gerade am Wochenende passiert. Der Junge läuft auf so einem Schotterweg, ist so ein kleiner Wall gewesen, der ist so 1,40 Meter hoch gewesen, läuft er einfach oben auf so einen Wall. Nichts Wildes. Nimmt Anlauf. Und springt von dem Wall runter. Er hätte ganz normal übers Gras runtergehen können, wo ich denke, was geht gerade in deinem Hirn vor? Und
Genau den gleichen hatte ich auch.
knallt natürlich schön mit der Schulter drauf. Fing natürlich gleich an zu entlasten, weil hat natürlich wehgetan für den Moment. Und das ist das, was sich viele gar nicht vor Augen halten. Durch ein gezieltes Laufen ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir genau sowas passiert, viel geringer. Als wenn ich den irgendwo bloß mit an und vor allen Dingen mit Gleichalten oder jungen Hunden noch rumrennen lasse, die eh dann den Kopf total für die Umwelt verlieren und dann irgendwo dagegen knallen. Und gerade diese minimalen Einschläge, nenne ich es jetzt mal die Hunde, irgendwo haben, den Schaden, den der Hund davon ziehen kann, den siehst du manchmal erst nach 2 Jahren. Wo
Ja.
du dann einfach sagst, da guck mal an deiner Schulter, da ist was drin verknöchert, da ist eine Blockade drin, das blockiert den Hund in der Schulter. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also das sind Sachen, die sind jetzt erstmal nur Großteils von meinen Hunden, also nicht das mit den Welpen, was ich vorhin erzählt habe, das nicht, aber gerade dieses ist zum Beispiel beim Mad Max habe ich was gehabt, der ist mir auch mal in die Böschung runtergesprungen. Das ging schneller, als ich gucken konnte, weil er irgendwas da unten gesehen hat und ist so blöd mit der Schulter an den, wie soll ich sagen, an den Ast rangeknallt. So, da hat sich nach einem Jahr, sagt meine Füße, sagt er, Basti, guck mal da oben zwischen den Schulterblättern, das ist ganz hart. Deswegen springt der so schlecht. Das hast du aber im normalen Gangbild gar nicht gesehen. Das hast du wirklich erst gesehen, Faszien gelöst, die Rückenhaut, die Haut hinten hochgenommen, wo du siehst, wo sind die Blockaden drin. Und da hast du das drin gemerkt, haben wir das aufmassiert und auf einmal ist der wieder gesprungen. Und das sind so diese Kleinigkeiten und was ich an dem anderen Verhalten gesehen habe. Auf einmal ist der generell auch in Erwartungshaltungssituationen viel ruhiger geworden, weil durch diese Anspannung auf einmal kein Schmerzreiz mehr da wäre. Und das siehst du nicht. Selbst ich mit meinem geschulten Auge, und ich habe ein echt gutes, geschultes Auge, was solche Sachen angeht, ich habe es nicht gesehen.
Ja, im Grunde genommen beschreibst du ja so diese prophylaktische Situation, die eigentlich immer wieder mit durchlaufen werden sollte
Ja.
bei jedem Hund. Egal, ob es jetzt der Freizeithund ist oder der Sporthund ist. Ich behaupte tatsächlich, also wir haben die Erfahrung gemacht, egal ob das der Hundebereich oder der Pferdebereich ist, dass vor allem im Freizeitpart deutlich mehr gesundheitliche Problematiken sind, weil die Hunde oder Pferde nicht so stabil trainiert werden. Da wird einfach, ne, der normale Spaziergang gemacht, die Hunde laufen über den Acker, spielen und toben, haben quasi nur die Spiel- und Spaßsituation, ohne dass reell eine stabile Muskulatur kreiert wurde. Ich nehme da immer als liebstes Beispiel, jeder sollte das vielleicht selbst mal versuchen. Wer nicht joggen gegangen ist in seinem Leben bisher, sollte mal joggen gehen über Wurzeln. Da tun einem am Anfang so richtig schön die Knöchel weh, weil
Ja.
der Sehnenbandapparat null darauf ausgelegt ist, das erste Umknicken schon zur ersten Zerrung führt. So, wenn man das aber mal ein paar Wochen, ein paar Monate gemacht hat, interessiert einen kein Wurzelwerk, kein Stein, der im Weg liegt, interessiert einen gar nichts mehr, weil die Situation im Bewegungsapparat einfach eine gewisse Stabilität hat. Und das ist ja beim Menschen genauso wie beim Tier. Und ich muss sagen, ich habe ganz viel, was ich bei mir durch meine sportliche Situation festgestellt habe, einfach ganz stumpf aufs Tier umgemünzt und hinterfragt, was gesagt wurde: keine Treppen laufen für junge Hunde, nicht joggen gehen, nicht am Fahrrad. Und ich sage immer, mein Gott, ein bisschen Gehirn einschalten sollte schon mal helfen. Natürlich gehe ich nicht mit einem Junghund 2 Stunden Fahrrad fahren, wenn der noch nie irgendwie trainiert wurde oder sonst irgendetwas. Deswegen, also so eine gewisse Gehirnleistung muss einfach jeder dann auch an den Tag legen, wenn man sagt, man möchte ein gesundes Tier und nicht immer diese Pauschalität, nein, das darf man nicht. Schon noch mal so ein bisschen drüber nachdenken.
Ich muss immer, wie sage ich immer so, die Waage, die goldene Mitte muss gefunden werden. Nicht immer immer von einem Extrem in das andere Extrem gehen. Und was du schon sagst, im Hobbybereich, ja, sehe ich das genau. Ich sehe das genau gleich. Ich bin ein ganz großer Freund davon, meine Hunde auch selbst im Sommer sehr lange warm zu machen. Die sollten eigentlich vor dem Training erstmal mindestens 10 Minuten gelaufen sein. Da schlagen ja schon viele die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Alter, das kannst du doch nicht machen. Der Hund wird nie Leistung bringen im Training. Ja, die ersten 10 Wochen, die ersten 10 Trainings wird er definitiv keine volle Leistung bringen. Das ist vollkommen normal. Aber danach hast du einen Hund, der so leistungsfähig ist und so viele Sachen viel einfacher und besser wegsteckt als ein Hund, der einfach keine Grundausdauer hat. Und es ist ja nicht so, meine Trainingseinheiten, gerade mein Aufwärmtraining, das sieht ja aus wie eine Zirkusnummer so. Der Hund muss rechts laufen, der muss links laufen, der muss von der rechten Seite rechts rausdrehen können, auf der linken Seite links rausdrehen können, der muss vor mir rückwärts laufen, der muss vor mir seitwärts im Kreis laufen, normal seitwärts laufen, Achten durch die Füße laufen. Da ist alles schon mal durchtrainiert. Durchtrainiert.
Jeder hat so seinen inneren Monk, ne?
Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das hängt aber allerdings auch bei
Ja.
mir ein bisschen damit zusammen, ich möchte keinen Hund haben, der einseitig belastet ist.
Ja,
Einfach
zum Glück.
aus dem Grund, weil der Monitoring-Sport, also für deine Community, könnt ihr mal bei mir auf den YouTube-Kanal gucken. Ich haue euch das dann auch mal unten mit rein. Finde da auch das Thema Monitoring, den Sport, den ich mache, der arbeitet immer gegen den Hund und da darf auch der Hund auf den ganzen Anzug beißen. Und die Helfer gucken sich genau solche Hunde an. Und ich in meiner aktiven Helferzeit habe mir auch immer angeguckt, wie dreht der Hund, wie wendet der Hund, läuft er auf einer Seite mehr als auf der anderen Seite. Und da siehst du schon Stärken und Schwächen. Und das nutze ich natürlich für mich aus mit meinem Wissen, wo ich sage, ich möchte einen komplett durchtrainierten Hund haben und gleichmäßig durchtrainierten Hund haben. Und das sollte eigentlich auch für jeden der Ansporn sein, nicht dem Hund irgendwelche Sachen mit dem Bällchen werfen beizubringen, sondern bringt ihm doch Tricks bei. Hast einen
Ja.
geilen Zirkushund, den hast du schön mit Futter aufgebaut, kannst du schon deine ganze Tagesration in den Hund reinfüttern, der hat richtig Bock, was mit dir zu machen. Du schaffst eine gesunde Abhängigkeit, der Hund schafft eine gesunde Abhängigkeit zu dir als Hundeführer über Futter, was essentiell ist und den Hund nicht abhängig macht, weil das Futter braucht er so oder so jeden Tag. Den Ball braucht er nicht. Und da schaffst du eine ganz andere Bindung und viel besser Bindung und und das strengt das Köpfchen ein. Und das sehe ich bei den Balljunkies ganz, ganz oft, wenn du die das erste Mal selber arbeiten lässt. Also sprich, die müssen mal eine Idee haben und sollen mal Verhalten anbieten. Da siehst du mal dann
Völlige
auf einmal
Hilflosigkeit.
totale Hilflosigkeit. Also ich habe da schon Hunde unter sich pissen und scheißen sehen, weil die auf einmal panische Angst bekommen haben, weil die wussten nicht mehr, was passiert, weil es flog kein Ball mehr. Der Hundeführer redete nicht mehr. Das sieht auch richtig übel aus, was in den Hunden passiert. Aber auf einmal müssen die den Kopf einschalten. Und die Hunde sind zum Teil danach, wenn du danach die Besitzer mal fragst, du sagst, hier, wie waren die letzten 2, 3 Tage mit dem Hund? Da sagen die, den haben wir gar nicht gesehen. Der war weg. Der hat nur gepennt. So, da hast du nämlich den Hund mal aus diesem ganzen High-End-Dopamin, hochtriebiges Jagdverhalten, Suchtverhalten, ist da auf einmal komplett rausgekommen. Und auf einmal kann der auch automatisch wieder runterkommen und runterfahren und zur Ruhe kommen. Und das ist ja so ein ganz großes Thema auch bei mir, bei der Hundeausbildung. Bei mir beginnt alles aus der Ruhe. Wenn ich Hunde habe, es gibt einen Moment, muss ich wirklich so ehrlich sagen, da sind meine Hunde etwa sehr, sehr ungehalten. Das ist, wenn ich im Sommer abends zum Baden gehe. Ich halt natürlich, da hab ich einen Ball mit, bin ich ganz ehrlich, weil ich kann, wenn ich mit mehreren Hunden baden gehe und ich gehe mit denen baden und ich schwimme ja selber auch mit, dann schwimmen die alle um mich drumherum und das tut einfach Kacke weh, wenn die einen kratzen über den Rücken und so weiter. Das ist
Und sich an
übel.
dir festhalten wollen, die
Ja,
Arschkrampen.
das ist nicht so optimal. Und deswegen habe ich dann, dafür habe ich dann Bälle mit und das ist wirklich der einzige Punkt, wo die Bälle bekommen. Und ein, zweimal baden, danach sind die schon so high level, dass
Ja.
ich dann auch erstmal beim Baden, Erziehung, dass sie da erstmal ein bisschen Erziehung kriegen und wirklich erst dann aus dem Auto steigen, wenn die ruhig sind und nicht, wenn die im Auto liegen und sagen, gespannt, raus, sondern wirklich im Auto liegen. Dürfte ich jetzt bitte aufsteigen? Ja, nein, vielleicht. Das möchte ich von dem Hund sehen. Und das ist auch die große Schwierigkeit der Hundeführer, das zu erkennen. Und ja, da sind die natürlich auch, wenn die dann im Wasser sind, die wollen dann auch schwimmen. Dafür habe ich auch generell dann auch mehr Ruhe im Wasser. Und was ich halt auch überhaupt nicht gerne mache, ist mit Stöckchen im Wasser. Meine Hunde sind mir einfach heilig. Und ich stecke so viel Zeit und Energie in die Ausbildung, in die Pflege, in die Gesundheit. Und da kann die halt einfach so ein scheiß kleines, verschissenes Stöckchen, dass der Hund sich in den Rachen steckt, einfach ganz, ganz viel für ganz lange Zeit kaputt machen. Und das ist es mir halt einfach nicht wert.
Das muss ich sagen, den Fehler habe ich tatsächlich, muss ich zugeben, auch gemacht. Da habe ich gerade damals noch einen deutschen Schäferhund gehabt. und habe mit dem auch Stöckchen gespielt. Und genau das, was du beschrieben hast, ist mir auch passiert, dass der Stock quasi so vor sich herlaufend immer wieder neu aufgeschlagen ist. Der Hund springt drauf und hat sich so richtig schön im Rachen durch die Zunge durchgestochen, sodass wir beim Tierarzt waren. Also mehr Glück als Verstand. Das war quasi das letzte Mal, dass ich damals einen Stock geworfen habe. Das ist jetzt, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das schon her ist. 20 Jahre, 25 Jahre. Aber genau diesen Fehler, wo viele halt auch nicht drüber nachdenken, inklusive mir, habe ich halt auch gemacht. Jetzt würde mich interessieren, du hast jetzt eben so ein bisschen schon angerissen, die Menschen, die oder die Hundebesitzer, die zu dir kommen, gerade mit diesem Balljunkie-Problem, das ist ja vor allem auch ein mentales Problem für die Hundebesitzer, weil sie der Meinung sind, der Hund hat Spaß dabei und oh Gott, ich nehme dem jetzt das, was ihm Spaß macht, weg. Weil genau diese Problematik habe ich regelmäßig in der Hundepraxis, dass die Hunde frisch operiert sind, irgendwie auf jeden Fall gerade nicht Bällchen spielen dürfen und der Besitzer so sehr darunter leidet, wirklich, der Besitzer leidet so sehr darunter, dass der Hund nicht Bällchen spielen darf. Welche Alternativen empfiehlst du, um da auch diesen Mindset-Fakt, den der Besitzer hat, mit zu bearbeiten, zu behandeln? Hast du da eine gute, praktikable Übung, die für so gut wie jedermann handelbar ist.
Ja, habe ich.
Einfach, dass wir so ein bisschen praktisch mal etwas rausholen.
Jeder hat eine Sucht. Jeder hat eine Sucht. Finde die Sucht der Hundebesitzer raus. Du kannst denjenigen nur mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das ist einfach so. Das muss derjenige am eigenen Leib. Und das ist halt die Problematik immer. Es geht mir ganz oft so. Also das, was du gerade sagst, wie kann ich einem Besitzer das vermitteln, dass es für ihn verständlich ist? Fachchinesisch bringt da nichts.
Richtig,
Du
habe ich schon gemerkt.
kannst eigentlich nur wirklich mit ganz klaren Argumenten kommen und frag die Leute doch einfach mal, hast du mal geraucht? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da bin ich so richtig heiß drauf? Und dann sagst du, ja, nee, das darfst du nicht mehr, weil das macht dich kaputt. Also finde mal eine Alternative. Das ist aber immer der Interpretationsspielraum. Und jetzt sage ich dir aber, nee, ich nehme das, weil ich empfinde, das tut dir nicht gut. Du sagst aber, das tut dir gut. Und ich sage, nein, ich möchte das nicht. Und genauso geht es aber deinem Hund. Du meinst, dass ihm das gut tut, weil der auch Bock drauf hat, aber das ist ein Suchtverhalten. So. Und wenn ich dir aber deine Sucht nehme, dann passiert ja was mit dir im Kopf. Dann willst du das natürlich immer mehr und mehr. Und an diesem Suchtverhalten sieht man ja letztendlich, dass das total ungesund ist. Und es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen. Und das erkläre ich dann auch genau so den Leuten. Was ist Suchtverhalten? Guck dir deine Sucht an. Was passiert dir, wenn ich die entziehe? Klar geht es dir dabei nicht gut. Aber das ist immer eine Kontroverse. Und das ist genauso, wenn ich empfinde, dass es dir gut tut oder dass es dir nicht gut tut. Oder dass du was willst oder was etwas nicht willst. Das ist so ein bisschen ein mentales, rhetorisches Spielen, wo ich mir immer erstmal die Hundebesitzer genau da packe, wo es denen natürlich auch entsprechend wehtut. Und das, was du gerade auch gesagt hast, ist, was ist, wenn dein Hund mal krank ist? Und du kannst diese Sucht nicht befriedigen. Der Hund sagt, ey, Alter, das gebrochene Bein ist mir jetzt scheißegal. Hab gerade Schmerzmittel drin. Ey, das tut nicht weh, das ist nicht mehr kaputt. Bällchen. Und dann werden die Hunde richtig krantig und pissig. Das ist vollkommen normales Verhalten. Und
Ja, das, was du
ich
jetzt
muss.
gerade sagst, da habe ich einen super Übergang, weil der Hund muss ja noch nicht mal operiert sein. Viele
Richtig.
Besitzer machen quasi, ist davon abhängig, wie gut es dem Hund geht, dass er immer noch dem Ball hinterherläuft. Und ja, komisch, nur wenn er jetzt gelegen hat und aufsteht, 2, 3 Tritte humpelt der Hund, aber wenn er wieder spielen kann, das wird er ja nicht machen, wenn er Schmerzen hätte.
Richtig.
Doch.
Doch, das macht der definitiv. Das macht der definitiv. Also dem Hund ist das, die Hunde gehen dann über den Schmerz drüber. Das ist letztendlich wie wenn du Probleme mit der Lunge hast oder du einen schweren Husten hast und der Arzt sagt, Du darfst nicht rauchen. Du wirst trotzdem rauchen, weil du das Bedürfnis hast dazu. Weil der Körper eine psychische Abhängigkeit hat, obwohl du genau weißt, dass es dir nicht gut tut. Obwohl du genau weißt, dass es dich krank macht. Das ist diese Psychologie dahinter. Und so kann man das eigentlich auch ganz gut den Menschen am Hund
Ja, finde ich gut. Ja.
verklickern. Man muss auch die Leute mal ein bisschen desensibilisieren über das Ausdrucksverhalten der Hunde. Ich bekomme immer ganz oft gesagt, dass meine Hunde so alle so lasch aussehen und so demotiviert aussehen. Erstmal habe ich sehr nervenstarke Hunde. Also ich habe jetzt nicht diese typischen Mallis, die ganze Zeit so rumrennen, so hier Rute hoch, Ohren hoch und ja, was kann man tun? Das ist nicht, diesen Typ Hund habe ich nicht. Das ist das allererste. Das ist ein genetischer Faktor. Und zum anderen möchte ich allerdings die Hunde mir auch halten und zwar entspannt. Also bei mir gibt es auch im Alltag beim Spazierengehen kein Bällchen, kein
Ja.
Stöckchen oder ähnliches. Wenn die sich mal einen Stock schnappen und den mal nehmen und so ein bisschen kurz rumrennen, ist mir das in dem Moment egal. Und wenn die sich den mal auseinanderbeißen, also einfach so knick, knick ab, dann ist mir das auch egal. Sobald da irgendwo Gerangel entsteht, ist das Ding weg, da ist fertig. Da gibt es bei mir keine Diskussion. Ich habe alles gestandene Rüden und ich möchte mit allen spazieren gehen und nicht separat. Deswegen ist da bei mir sofort Ruhe drin und da fährt auch bei mir gnadenlos der Zug drüber, wenn es da zu Theater kommt. Aber das ist auch so ein Punkt. Ich möchte, dass mein Hund entspannt ist. Das ist ja genauso wie wenn ich dich auch 8 Stunden, wenn du von 8 Stunden von Arbeit nach Hause kommst und danach steht schon einer da und sagt, ey, halt, da komm, und du arbeitest jetzt weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und das schaffst du letztendlich mit dem Ball beim Hund. Bloß,
Ja.
dass der Hund halt einfach rennt. Das ist ein Suchtverhalten. Das ist einfach eine Sucht. Und dieses sollst mehr arbeiten, da gibt das, kann man dann auch schon Richtung Zwänge nennen. So, ich muss dich noch weiter motivieren und ich muss dich noch weiter motivieren und ich muss dich noch weiter motivieren. Ist genau das Gleiche. Ich halte es viel wichtiger, mit solchen Hunden sinnvolle Suchaufgaben zu erledigen. Wenn Hunde verletzt sind, also gerade was du sagst, Pfotenverletzungen, da muss es jetzt noch nicht um Brüche gehen, Krallenabriss,
Ja.
Fußballenabriss. Ich mache in der Zeit gezieltes Medical Training, dafür kriegen die Futter. Gezieltes Koordinationstraining. Wie bringe ich den Hund bei, einfach mal auf irgendwelchen Dingern draufzustehen?
Ja.
Auch wenn es nur einzelne Sachen sind, auf Wackelbrettern. Und das geht übrigens auch mit einem Fuß, wo unten ein Cut drin ist. Das geht wunderbar, weil der Hund sich einfach vom Kopf her eine Idee machen muss, wie entlaste ich oder wie belaste ich. Und da siehst du schon, bekommt der Hund noch automatisch ein anderes Bewusstsein für seinen Körper und, richtige mich, wenn ich falsch liege, für Schmerzen. Ein alter
Ja.
Tierarzt hat immer zu mir gesagt, sagt er, Basti, der Hund bekommt nach der OP oder während der OP und nach der OP einen richtigen Schmerzhammer und so lange hältst du den ruhig. Leinenzwang. Und danach nur Minimaldosis. Der Schmerz ist ja nicht umsonst der
Ganz
Schmerz.
genau.
Und bei uns Menschen, wir können jemandem erklären, du musst dich jetzt ruhig verhalten, sonst tut's weh. Oder du musst dich jetzt ruhig verhalten, sonst verheilt das nicht. Wir können das ja im Menschen erklären. Wir können das aber keinem Hund erklären. Und wenn wir jetzt einen Hund haben, der so hochgefahren ist, und wir sagen zu dem Hund, wir geben dem Hund Schmerzmittel und wir sagen, nein, sei ruhig, hör auf, lass es, leg dich hin. Erzeugst du Druck auf den Hund, damit frustrierst du den Hund und der will noch mehr das, was du ihm verwehrst. Verwehren verstärkt das Begehren. Das ist ein Spruch, einer der ersten Sprüche, die ich im Hundesport oder in der Hundeausbildung gelernt habe, von dem alten Hundeführer, der zählt mir heute noch, den habe ich immer noch im Kopf. Verwehren verstärkt das Begehren. Wenn du allerdings einen Hund hast, der selber zur Ruhe kommt und sich hinlegt, auf Seite kippt und du das dann mit so einer Handvoll Futter bestätigst, das ist was anderes. Aber wenn du sagst, du musst ruhig bleiben und leg dich hin und hör auf und daneben sitzt und den Hund bewachst und alle Augen sind auf den gerichtet, damit pushst du den Hund.
Ja, sowas muss im Grunde genommen noch mal deutlich mehr ins Bewusstsein. Das, was du jetzt so selbstverständlich erklärst, Ich denke mal, auch gesundheitliche Situationen, die ich transportiere, sind für mich halt selbstverständlich,
Ja.
aber für mein Gegenüber häufig nicht. Und deswegen finde ich es mega wichtig, gerade auch so diese Ruhesituation, dass ein Hund Ruhe in sich empfinden kann, muss man ihm halt auch erstmal ermöglichen. Der Mensch, der ist ja super häufig einfach so, wie du sagst, mit seinem eigenen Denken so, dass er sagt, es muss Beschäftigung her, es muss Bespaßung her, der Hund muss ausgelastet werden. Der Mensch macht ja dieses Problem in seinem eigenen Kopf, was gar keinen Sinn macht. Also er entscheidet, dass der Hund sich ganz viel bewegen soll, weil er vorher arbeiten gewesen ist und dann muss möglichst viel passieren. Dann muss der Besitzer aber eventuell noch einkaufen fahren, muss noch kochen, ist noch irgendwie verabredet. Schade, ich habe zu wenig Zeit. Wie kompensiere ich das jetzt? Mein schlechtes Gewissen als Hundebesitzer. Ich versuche, den Hund möglichst viel zu beschäftigen, viel körperlich auszulasten. Und aus so einer Situation entsteht ja in ganz vielen Fällen
Dass der
einfach,
Hund
ne,
noch
die
mehr
Brust läuft.
will, dass der Hund dann in
Ja.
dem Moment wieder mehr will.
Ja.
Das ist auch ein Teufelskreis, was so diese ganze Internetwelt, die immer sagt, ach, wenn du deinen Hund nicht 3 Stunden am Tag mit dem spazieren
Ja.
gehst, dann bist du ein ganz schlechter Hundebesitzer. Bullshit. Auch
Ja.
selbst wenn du am Tag morgens eine Viertelstunde, mittags eine Viertelstunde, abends eine Viertelstunde gehst, ist das auch kein Problem, wenn du den Hund dann im Garten zum Beispiel sinnvoll beschäftigst und gezielt beschäftigst und den hier mal so einen kleinen Trainingsplan machst, was du dem Hund alles so beibringen kannst. Gerade ich habe da so ein Video schon gemacht zu meinem Warm-up-Training. Damit kannst du den Hund mal auslasten. Und das mache ich dann mit dem Bällchen, mache ich mit Futter. Da hat er richtig was zu tun.
Ja,
Danach
oder mal
ist
zu
der auch
überlegen,
ausgelassen,
ruf,
ja.
ja.
Und das mache ich so 5 bis 10 Minuten und danach ist der Hund, mache ich nochmal 2, 3 Einheiten, 5 bis 10 Minuten und danach ist der Hund eigentlich schon durch und das mache ich einmal am Tag und dann hast du eigentlich schon mal was Sinnvolles mit dem Hund erledigt und du schaffst Bindung zu deinem Hund. Beim Spazierengehen, wie viele Hunde gehen an der langen Leine spazieren, rennen, gucken sich die Weltgeschichte an und gucken nicht einmal zum Hundeführer nach hinten, weil der Futterkübel eh immer hingestellt wird. Halte ich überhaupt nichts davon. Immer erstmal Bindungsaufbau miteinander, gezielter Ausdaueraufbau. Das kann man alles wahnsinnig gut trainieren. Und da kann man halt auch mal mit einem Hund lange wandern gehen, ohne dass der, ja, dann irgendwann im Sommer ist der Sommerurlaub da, wir wollen wandern gehen. Auf einmal, alle haben sich darauf vorbereitet, bis aufs
Nur der
Hütchen.
Hund nicht.
Nur der Hund nicht. Weil der Hund einfach nur spazieren gehen war eine Stunde, hat so ein bisschen Wald geschnuppert und das war's. Das ist halt nicht alles. Und wie du schon sagst, auch was du gesagt hast, unebener Boden. Und das fängt beim Wandern, ist mir selber auch schon bei meinen Hunden zugegangen. Ich bin jetzt nicht so der typische Wanderfreak, weil ich habe so ein bisschen Problem mit Höhe. Aber wenn du mal so ein bisschen viel auf Schotter wandern warst, da müssen die Hunde noch gar nicht gerannt sein, aber du merkst das, dass diese Pfoten dadurch belastet sind. Das
Ja.
merkt man, wenn du die Hunde auf einmal so nach 3, 4 Kilometern gar nicht mehr auf dem Schotter laufen wollen, sondern im Gras laufen
Ja.
oder Gras suchen und auch mal auf solche Kleinigkeiten ein bisschen achten, also auch mal achtsam mit den Hunden umgehen, was das angeht.
Ja, es findet einfach eine Ermüdung irgendwann von den allen Strukturen statt.
Ja.
Ja, und dann wird es halt immer unangenehmer. Das heißt, wir können weniger ausgleichen, wenn irgendwo eine Unebenheit ist oder mal ein Stein mit in die Ballen oder in die Zwischenzehenräume reinsticht. Da kann der Hund vorher vielleicht noch schön gegenspannen und wölbt die Pfote
Genau.
auf. Wenn Erschöpfung da ist, war es das.
Ja. Und gerade, und das sehe ich dann auch ganz oft, wenn mit Hunden Ball gespielt wird, man sieht oftmals gar nicht, dass sich der Hund vielleicht schon beim ersten Wurf verletzt hat.
Richtig.
Das habe ich. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo ich das auch wieder, wo mir dann auch der Hundebesitzer gesagt hat, ja, der ist, ich hätte gemeint beim ersten Wurf, also erste Wurf voll Stein hier Schleuder und schon mal 100 Meter gemacht. Erste Wurf, wo ich so denke.
Ja. Und
Wenn
damit wirfst du ja
du,
wirklich richtig weit
ja, und
mit
dann
dem
wirfst du,
Ball.
genau, und dann wirfst du ja richtig weit. Und dann sage ich, ich würde dich mal gern sehen, wenn ich dich jetzt hier aus dem Bett morgens raushole und sage, jetzt machst du einfach mal einen 100-Meter-Sprint. Ich will dich mal sehen. Ich will dich mal sehen, wie du da nach vorne kommst, wie du da losläufst. Und das ist nichts anderes auch beim Hund. Also selbst wenn ich zum Beispiel gezieltes Sprinttraining mache mit meinen Hunden, ich werfe da nichts, ich lege die ab und dann müssen die, dürfen die einzeln sich ihr Spielzeug abholen. Da gucke ich schon mal, dass ich eine ebene Bahn habe und vor allem, dass die warm gelaufen sind. Da haben die mit dem
Ja, das
Fahrrad,
ist A
sind die mit dem
und O.
Fahrrad schon mal 10 Minuten am Fahrrad gelaufen, bis wir so an unserer Feldstrecke sind, wo wir zum Beispiel gezieltes Intervalltraining machen. Und da baue ich mir halt gezielte Sprints damit ein. Und das findet auf einer Strecke statt, wo ich sage, hier ist eben nicht Haufen Löcher drin oder sonst was. Und da sieht man halt nicht, was irgendwo für Löcher sind. Und wenn wir gerade beim Thema Löcher sind, das habe ich live gesehen, wie ein Hund beim Bällchenspiel in ein Loch abgekippt ist und sich beide Vorderläufe abgerissen hat. Einfach knack, knack, weg.
Alter Schwede.
Hund hat nach Mauselöcher, nach Mäusen gebuddelt. Und dort ist der Hund, der den Ball hinterher gehechtet ist, rein und hat sich beide
Ja.
Füße, hat sich beide Füße abgerissen. Vorne. Einfach
Oh mein
knack,
Gott.
knack über dem Vordergelenk weg. Was aus dem Hund geworden ist, ich weiß es nicht. Also die Besitzerin hatte sich bei mir nicht mehr danach gemeldet. Ich hatte sie noch geguckt, dass sie noch in die Tierklinik kommt. Sie ist auch nicht, sie ist ja bei uns in Wangen zu Besuch gewesen. Nee, in Lindau ist es gewesen, im Eichwaldbad. Im Eichwald. Eichwald ist ein, ja, ist ein Wäldchen mit Wiesen dazwischen am Bodensee. Und da läuft auch alles rum, was frei rumläuft. Da trifft sich auch die ganze Hundesociety. Und dann hast du halt einfach Hunde, da siehst du dann bloß nur die Rudenspitze und dann graben die. Und die finden das total toll, wie
Ja.
die Hunde Löcher graben. So, und dann hat dort halt einfach mal einer seine Vorderläufe drin verloren.
Oh mein Gott.
Findet den Fehler. Und das ist auch wieder so ein Punkt, lass doch die Hunde nicht, gerade so ein Mist, mach das doch nicht. Und das muss ja noch gar nicht ein anderer Hund sein. Das kann ja auch in der Nacht ein Wildtier sein, das
Ja.
vielleicht vor
Im Grunde
irgendwas
genommen
auf der
kann
Flucht
es egal
ist
was.
und sich da die Vorderläufe bricht. Ja, und von daher, ich bin, was solche Sachen angeht, immer sehr, sehr zweigeteilt, vor allen Dingen was auf unübersichtlichen Flächen und auch wenn das Feld gerade und abgemäht ist, ist das für mich immer noch nicht übersichtlich, außer ich bin mal drüber gegangen und wieder zurück und sehe wirklich, dass da keine Löcher drin sind. Deswegen, wenn ich gezieltes Intervalltraining mache für einen Sport für mich, dann auf gezielter Fläche oder bei mir auf dem Hundeplatz, aber hier werfen ist keine Option. Hatte ich mal mit meinem, ich habe einen Hund ja aus der IGP-Linie raus, den Dart. Mit dem wollte ich auch mal so gezieltes Sprint-Aufbautraining machen vor 10 Jahren, 9 Jahren. Das ist richtig in die Hose gegangen. Also der ist danach sowas von unruhig, am Pfeifen gewesen im Training, weil die Erwartungshaltung so hoch war, dass ich die gar nicht ruhig bekommen habe. Und dann geht es ja schon weiter. Erwartungshaltung immens hoch. Und die riechen ja, ob du einen Ball dabei hast. Und der Hund ist unruhig. Und dann sagst du, ey, nein, hör auf, lass es. Schaffst wieder Frustration. Und
Ja.
wieder eine Spirale, die ausbildungstechnisch kein Ende nimmt. Hohe Erwartungshaltung, Dopaminausschüttung immens hoch. Du frustrierst den Hund, weil du verwehrst. Und du hast einen Hund, der unruhig wird und
Ja.
es gibt ganz viele Hunde, die gehen schneller den Hundeführer an die Wäsche und sagen, das Bällchen ist sonst immer schneller draußen gewesen als heute. Also hole ich es mir.
Ja, das sind dann die draußen nur die süßen Pöbelhunde, die
Ja.
nur mal kurz die Jacke kaputt gemacht haben. Finde den
Das
Fehler.
ist meistens nicht bloß mal kurz. Also das,
Ja,
der hängt
ja.
meistens schon ganz, ganz lange aus irgendeiner Situation her, die Hundebesitzer
Erkannt
gar
haben,
nicht auf dem
ja.
Schirm haben. Deswegen machen wir genau solche Sachen. Jetzt noch mal
Ja.
eine Frage. Also wir haben jetzt schon eine gute Stunde gequasselt hier. Richtig schick.
Haben wir.
Die war schneller rum, als wir gucken konnten. Eine Frage habe ich noch zu dem Hund, was du am Anfang erzählt hast. Wie war der vom Sozialverhalten in der Behandlung? Oder musste er zum Beispiel einen Ball ins Maul bekommen, dass der behandelt werden konnte?
Nein. Das ist eine Hündin gewesen, eine Setterhündin, 3 Jahre alt. Ein sehr quirliger Hund, sehr aufgeregter Hund, brauchte jetzt keinen Ball, aber der Besitzer war recht streng, so würde ich es mal formulieren, dass der Hund liegen geblieben ist. Aber vom Energieniveau sehr hoch, sehr unruhig, sehr, es muss die ganze Zeit etwas passieren. Der Hund ist von sich aus überhaupt nicht runtergefahren, auch in der Behandlung nicht. In solchen Situationen sind die Behandlungen natürlich auch deutlich schwieriger, weil der Hund immer wieder aufstehen möchte. Da ich das so viele Jahre mache, kann ich das zwar handeln, aber an sich ist Sinn und Zweck ja für einen Hund, auch wenn er in der Behandlung ist, dass der sich mit drauf einlassen kann. Dass er auch wahrnimmt, was passiert denn da überhaupt. Klar, es gibt auch aggressive Hunde, die nicht mitarbeiten wollen. Es gibt ängstliche Hunde, die da einfach schwieriger sind in der Zusammenarbeit. Aber am Ende des Tages finde ich es immer schade, wenn es ein hausgemachtes Problem ist, was theoretisch so nicht notwendig wäre und der Hund dann darunter leidet oder auf jeden Fall Nachteile hat.
Definitiv, also definitiv gebe ich dir vollkommen recht. Warum ich dazu frage, ich habe noch ein Thema auf dem Schirm gerade, das ist dieses Umlenken von Verhaltensweisen. Wird auch immer
Ja.
ganz oft mit dem Ball erledigt, deswegen frage ich genau dazu, weil ich das auch schon gehört habe. Ja, ich gebe dann
Den
einfach einen Ball.
Schnuller.
Ja, bin ich ganz allergisch drauf, bin ich ganz allergisch drauf.
Den
Also
obligatorischen Schnuller.
Ich hab das schon in vielen Podcast-Folgen erzählt.
Ja.
Ich habe einen Bekannten, denn sein Hund hat unterm Tisch immer kommen. Hier.
Ah, schön.
Geht gar nicht. Geht
Nee.
gar nicht. Kriege ich absolut die Krätze. Dann hab ich, zu dem habe ich auch
Frag mal
gesagt, es gibt.
Nicole, die kriegt da auch übers kalte Kotzen, wenn die
Ja.
sowas hört.
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Hund geht irgendwo hin, wo ich das nicht höre, oder ich gehe. Ich bin da rigoros. Also ich gehe da auch zu Leuten, die solche Hunde haben und die laden mich ein. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin da sofort wieder weg. Da kann ich überhaupt nicht entspannen, weil ich genau weiß, was das mit dem Hund im Kopf macht. Weil der Hund hat ja überhaupt keine Ruhe. Wenn du
Nein.
jetzt meine Hunde so siehst, selbst hier, da liegt der Rotti, irgendwo da hinten liegt noch der Mad Max, liegt da. Chef hatte ich oben gelassen. Die brauchen sowas nicht. Ich will
Nee.
das auch nicht, dass die irgendwie sowas haben. Ja, klar, der Rotti, der rennt manchmal. Ich habe so ein zusammengeknotetes T-Shirt. Damit spackt der immer gerne mal so ein bisschen durch die Wohnung und kaspert da so ein bisschen rum. Es ist das erste Mal, dass das so ein Hund darf, weil ich es total interessant finde, wie der Mad Max mit dem Rotti da, mit dem Odo kommuniziert. Der spielt, der macht richtig Spielaufforderungen damit, bringt das Ding hin, fordert den auf, lässt den stark werden, dann fängt er wieder so ein bisschen ein, reglementiert ihn, macht den aber nicht fertig. Das ist mega interessant. Also ich habe da schon ganz, ganz viele Videos dazu gemacht, weil ich so ein Verhalten noch nie gesehen habe. Also der Mad Max ist auch
Ja.
so, das ist so ein richtiges Dominanzschwein, also das ist, ich lasse normalerweise kein gutes Haar an meinen Hunden und ich bin da sehr ehrlich. Und sehr objektiv, wie meine Hunde genetisch sind, finde ich, ist wichtig, sowas. Ich tue nicht irgendwo meine Hunde falsch in irgendwelche Sphären loben, wo sie nicht hingehören. Aber wenn man von diesem Hund X spricht, der einfach so von allem ein bisschen zu viel hat, das ist er. Also der ist auch nicht unbedingt die große Sozialkompetenz, was Hunde und Menschen angeht, ist aber richtig gut erzogen, richtig gut sozialisiert. Der geht auch zu keinen anderen Hunden hin, was ins Rudel kommt. Da kann es natürlich sein, dass es mal richtig Ärger gibt. Aber der geht auch nicht hinterher. Er ist aber der beste Hund, den ich bei Problemhunden mit dazu nehmen kann. Und ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so akribisch, feinfühlig Welpen großzieht, stark werden lässt, ohne die Runde. Also, das ist mega.
Ja.
Das, ich, Das ist, für mich ist es ein Phänomen. Ich kann darüber ganz
Ich finde sowas
schwer.
mega schön, weil im Grunde genommen das, was du da beschreibst, ist ja, dass der Hund die Chance hat, seine
Ja.
Fähigkeiten einmal auch auszuleben, zu transportieren,
Ja.
weil er eine Auslastung seiner Triebe hat, eine Auslastung Kontrolle seiner Triebe hat, so eine körperliche Auslastung hat. Ich hatte auch so einen Mali, der dem relativ ähnlich ist, was du beschreibst. Den habe ich aus dem Tierheim damals mit 11 Monaten geholt, der eigentlich eingeschläfert werden sollte wegen seiner massiven Aggression gegenüber Artgenossen
Ja.
und Hundeführern und sonstigen Menschen. Mit dem habe ich nämlich nachher auch andere Hunde resozialisiert. Mit dem konnte ich auf Distanz, konnte ich ihm sagen, wie er den Abstand einschätzen sollte, ne, wie er von seinen Signalen her arbeiten konnte.
Ja.
Und nachher hat er das dann mit und mit selber übernommen und hat in dieser Resozialisierungsphase einfach so vielen anderen Hunden geholfen und da unterstützt, wieder in Normalverhalten zurückzukommen. Wo ich sage, diese Fähigkeit haben so viele Hunde, wenn sie körperlich ausgelastet werden, wenn sie eine Aufgabe haben. Hunde, meiner Meinung nach, brauchen Hunde auch eine Aufgabe
Ja,
ihrer Rasse
definitiv, ja.
entsprechend,
Ja.
ne, damit sie einfach auch eine innere Zufriedenheit und eine innere Ruhe erleben können. Wie jetzt unser Hofhund, ne, Lagatta, hast du ja auch
Ja.
kennengelernt, Ovčarka-Leonberger-Mix. Hündin, wo so viele sagen, wie die schläft draußen, geht die nicht mit rein? Nein, das möchte sie nicht. Müsst ihr die nicht draußen anleihen? Rennt die nicht weg? Nein, warum sollte sie? Sie soll auf den Hof aufpassen. Sie kennt ihre Aufgabe. Und die geht in ihrer Aufgabe völlig auf. Die ist jetzt 11 Monate, die wird jetzt 12 Monate. Und sie hat diese Aufgabe und ist glücklich damit. Sie ist völlig ausgeglichen, auch in unserem Rudel und in ihren Funktionen. Und
Ja,
sowas können Hunde meiner Meinung nach nur, wenn sie es halt auch dürfen, wenn man da mal drauf schaut.
das ist Genetik. Das
Ja.
ist Genetik. Das sage ich den Leuten immer wieder. Gerade wenn man so einen Hund hat wie dein, das sind auch Hunde, die wollen keine Decke.
Nee.
Die wollen auch irgendwo im Kalten liegen. Die wollen in einem kalten, das gibt solche Hunde, die liegen auch gerne einfach mal in einem kalten, nassen Loch drin. Die wissen, wenn
Ja.
denen irgendwas wehtut oder wenn irgendwas nicht passt, das sieht man ja da auch, da kann man natürlich schon entsprechend gegenwirken, die Möglichkeit haben wir. Aber wenn die Hunde nicht im Trocknen liegen wollen oder irgendwo in der Ecke liegen wollen und sich da ihr Loch gegraben haben und wir denken so, und das sind wir wieder bei der Denkensweise. Mit was fühlt sich der Hund wohl? Fühlt sich der Hund jetzt wohl, indem ich mit dem Hund 2 Stunden spazieren gehe? Oder fühlt sich der Hund wohl, wenn der einfach auf so einer Ranch, wie ihr da habt, einen ganzen Tag auf dem Hof rumstreuseln kann, ein bisschen Leute anpöllen wie mich oder irgendwelche
Richtig.
anderen, das ist doch seine Aufgabe, das ist doch seine Passion. So, und ich überspitze diese Frage jetzt mal. Richtig, mache ich gerne, einfach mal ein paar Sachen überspitzen. Was ist jetzt Tierquälerei? Wenn ich den Hund dieses Leben ermögliche, was irgendwelche schreiben, oder wenn ich den Hund einfach in der Genetik lasse für das, was er gezüchtet worden ist.
Ja. Und das sehe ich genauso. Der Hund sollte einfach auch in dem, das auch, also ich muss mir ja im Vorfeld Gedanken darüber machen, was hole ich mir für einen Hund, warum hole ich mir den Hund?
Ja.
Und da sollte man im besten Fall nicht nach der Optik gehen, sondern schon nach der Rassebeschreibung. Ne, das hilft, Leben zu retten,
Ja,
so
definitiv.
überspitzt gesagt. Und also wir haben letztes Jahr, wo wir Lagatha bekommen haben, da war sie im Winter, ja, wie alt war sie da? 3 Monate, 4 Monate alt. Da haben wir auch gesagt, also es fängt an zu schneien und es ist richtig schweinekalt draußen. Sie hat ihre Hütte, ihre isolierte Hütte, alles super. Die müssen wir reinholen, die können wir doch jetzt nicht draußen lassen. Der Hund hat nur vor der Tür gelegen und wollte wieder raus. Die hat hechelnd vor der Tür gelegen. Das haben wir zweimal gemacht und haben gesagt, okay, der Hund will raus. Die ist so glücklich draußen, die legt sich in den kalten Schnee, das Fell wird nass, es interessiert sie einen Scheißdreck. Die ist einfach froh draußen.
Das können wir dann nicht beeinflussen. Das ist Genetik.
Ja.
Ja, wir schweifen gerade ab vom Thema.
Ja.
Ich würde jetzt mal sagen, wir schließen jetzt mal den Podcast.
Jo.
Mir hat es mega Spaß gemacht. Also wir haben jetzt hier über eine Stunde gequasselt. Eine
Jo,
Stunde wird es
mir
sein.
hat es
Wir
auch
haben uns, wir
Spaß
hatten ja schon ein bisschen Vorbereitung noch davor, was wir im Vorfeld noch abgesprochen haben. Eine gute Stunde Podcast, vielleicht auch YouTube-Video wird hier rauskommen. Es hat mir mega Spaß gemacht, Julia. Ich
Ja.
bin mega glücklich, mit jemandem so einen Gesprächspartner zu haben wie dich, wo man so auf einer Wellenlänge ist, vor allen Dingen aus einem anderen Bereich, wo du rauskommst. Wir finden noch ein nächstes Thema. Also es gibt da so ein paar Sachen, wo ich gerne nochmal drüber gehen würde. Wachstumsfugen, Gelenke,
Ja.
Auslastung von Hund, wie auslast,
Oh,
gesperrten
sehr
Hund im
gerne.
Sportbereich,
Ja,
Auslastung
sehr
vom Hund, was mache ich wann, wie
gerne. Muskelaufbau. Ich habe damals
Muskelaufbau.
schon meine Arbeit über Muskelaufbau beim Schutzhund geschrieben,
Ja.
vor 15 Jahren, weil es für mich ein absolut wichtiges Thema ist, gesunder Muskelaufbau, Muskelerhalt. Das super gerne.
Hier hauen wir was raus. Ich freue mich schon richtig drauf. Mega, dass du da gewesen bist.
Ich
Jetzt an
danke
alle
dir.
Hundeleute, wenn das YouTube-Video erscheint, den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Ich hau euch unten in die Beschreibung, genauso auch im Podcast unten, hau ich euch von der Julia Kontaktinformationen raus. Auch die Info über das Buch, über das wir vor uns geredet haben. Und zwar, ich hatte es nämlich noch rausgesucht, und zwar heißt das Pubertät und Sucht bei Hunden. Also ich hau euch das unten mit rein, dass ihr wisst, um was es geht. Ich bedanke mich bei dir. Du hast das letzte Wort und ich freue mich, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen.
Ja, mega, mega großes Dankeschön. Ich fand es auch richtig gut, dass wir das Thema jetzt aufgreifen konnten. Für mich ein totales Herzensthema. Aufklärung, es geht nichts über Aufklärung, Bewusstsein schaffen für diese Momente, weil nur so können wir eben was verändern. Und von daher sind wir da auf einem guten Weg. Ich komme gerne wieder. Gesundheitliche Themen brenne ich für, lebe ich für. Und die klar und direkt.
Machen wir. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Ja, tschüss.